Vorbilder. Jeder von uns hat oder hatte Vorbilder, wahrscheinlich mehr heute unbewusst, wenn man umso älter ist, wenn man jünger ist, umso bewusster. Aber Fakt ist, Menschen haben irgendwie immer jemanden, zu dem sie aufschauen. Menschen suchen nach Vorbildern. Das ist für ihr Lebenskonzept oder einfach nur für irgendeinen Lebensbereich, zum Beispiel Hobby, Beruf, Familie und so weiter. Und diese Idole kommen dann auch aus unterschiedlichen Bereichen, je nachdem, ob halt ein ganzes Lebenskonzept irgendwie definiert werden muss oder ob es dann nur für einen kleinen Lebensbereich ist. Dann können diese Vorbilder oder Idole aus der Musikbranche kommen, kommen aus Fernsehen, vielleicht aber auch Politik. Oder es sind besondere Menschen, Menschenrechtler wie Martin Luther King oder besondere Menschen wie Mutter Teresa. Oder wenn man im Berufsleben sich umschaut, so ist da vielleicht irgendeiner, wo man aufschaut in der Chefetage, jemanden, der in dieser Branche ein gutes Ansehen hat, ein guter Autor. Bei Familienangelegenheit sind es vielleicht die eigenen Eltern oder gerade erst die nicht. Oder Bekannte, von denen man meint, dass sie es besonders gut machen. Oder irgendwelche Pädagogen, die ein gutes Konzept geschrieben haben, wie Erziehung funktioniert. Warum suchen wir all diese Vorbilder? Es ist irgendwie erstrebenswert, was die machen oder was, wofür sie stehen. Manchmal scheint es so, was die anfassen, das funktioniert einfach. So wie im Bilderbuch. Ihr Lebensstil ist einfach total der perfekte. Das, wofür sie stehen, ihre Ideologie, das ist eine gute. Ihre Moral, ihr Handeln, das ist was, was durch Liebe durchzogen ist. Oder ihre Kreativität. Sie sind künstlerisch begabt, musikalisch. Es ist einfach ihr Vermögen, ihr Können. Paulus schreibt an die Thessalonicher einen Brief und dort freut er sich sehr, sehr über die Menschen dort, die zum Glauben gekommen sind. Und er sagt auch, sie sind eigentlich Vorbilder. Vorbilder für die Leute in ihrer Gegend, in ganz Mazedonien und Achaia. Und so schreibt er im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1. Ein bisschen klein. Ja, gut, ihr habt ja alle eure Bibel dabei, das ist immer gut. Dort steht: Es vergeht kein Tag, an dem wir Gott nicht für euch alle danken. Jedes Mal, wenn wir im Gebet vor ihm, unserem Vater, für euch einstehen, erinnern wir uns daran, wie entschieden ihr euren Glauben in die Tat umsetzt, zu welch unermüdlichen Einsatz ihr aus Liebe bereit seid und wie standhaft euch die Hoffnung macht, dass Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redet nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns erfüllt, so wie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen, obwohl ihr schwerer Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, wie nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt. Und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubigen in der Provinz Mazedonien und Achaia geworden. Ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet und nicht nur dort. es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von euren Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Die Leute erzählen, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen und wahren Gott zugewandt habt, um ihm zu dienen und auf seinen Sohn zu warten, der vom Himmel zurückkommen wird, auf Jesus, den er von den Toten auferweckt hat und der uns von dem kommenden Gericht retten wird. Paulus lobt die Gemeinde. Er ist einfach begeistert von dem, was dort stattgefunden hat in der Stadt Thessaloniki. In der Apostelgeschichte kann man das auch nachlesen, was Paulus da eigentlich gemacht hat. Apostelgeschichte 17, da wird beschrieben, Paulus kommt nach Thessaloniki. Also es ist im Grunde genommen die zweite richtige Stadt in Mazedonien, also Griechenland, in die er kommt, wo er eine Gemeinde gründet. Und eigentlich ist er nur 3 Wochen da. 3 Wochen predigt er dort das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, in der Synagoge. Und Menschen kommen zum Glauben. Menschen fangen an, sich zu bekehren und an Jesus Christus zu glauben. Problem ist nur, dass sich dort die Juden, die dort auch waren, geärgert haben. Die mochten das gar nicht, was da der Paulus gepredigt hat. Und deswegen haben sie einen Aufstand gemacht. Und Paulus musste fliehen. Er konnte nicht länger bleiben. 3 Wochen. Und in diesen 3 Wochen hat er konzentriert eine Vision verfolgt. Das Evangelium soll zu den Menschen kommen. Unsere Gemeinde hat vor Jahren eine Gemeindevision formuliert. Das war noch vor meiner Zeit, als ich hierher gekommen bin, noch vor Stephans Zeit. Und diese Gemeindevision stand im Gemeindeprofil, als es um meine Berufung ging. Da hat die Gemeinde sozusagen ihr Profil mir gezeigt und da stand dann diese Vision drin. Das ist ein Zweizeiler und der lautet so: Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, sollen zu Menschen werden, die mit Hingabe für Jesus Christus leben. Und Menschen, die Jesus Christus kennen, sollen Menschen bleiben, die mit Hingabe für Jesus leben. Das wurde auch beim letzten Mitarbeitertag ausgeteilt, diese Vision. Der ein oder andere hat sie erhalten. Wir werden uns heute mal den ersten Satz der Vision nehmen und betrachten. Und den zweiten Teil werden wir dann in ein paar Wochen, wenn ich nochmal predige, auch betrachten. Wenn wir jetzt mal sehen, Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, sollen zu Menschen werden, die mit Hingabe für Jesus Christus leben. Es ist viel geworden in unserer Gemeinde. Immer wieder berichten Menschen, dass ein Alpha-Kurs hier stattgefunden hat und dass da Menschen gekommen sind, dass sie den Glauben kennengelernt haben und sich dadurch auch bekehrt haben. Die Botschaft wurde angenommen, die dort verkündet worden ist. Und das ist auch die Botschaft von Jesus Christus, dass er auf diese Welt gekommen ist, um die Menschen zu retten. Wenn wir uns gerade ganz aktuell unsere Flüchtlingsarbeit beziehungsweise unsere Asylbewerber, die hier bei uns oder zu uns kommen, uns anschauen, dann haben die ein geistliches Zuhause gefunden für sich. Einige von ihnen waren schon Christen, aber viele von ihnen auch nicht. Und sind hier in Deutschland zum Glauben gekommen und wir hatten auch einen Beitrag dazu. Gott hat uns genutzt, dass Menschen hier in dieser Gemeinde zum Glauben kommen. Es ist wichtig, eine Vision vor Augen zu haben, damit Arbeit gelingen kann. Wenn man die Vision nicht vor Augen hat, dann fällt man vielleicht in einen Aktionismus. Man versucht vieles zu tun und zu machen. Und Mark Twain hat einmal gesagt, dass sich die Arbeit immer verdoppelt, wenn man kein Ziel vor Augen hat. Er schreibt, als wir das Ziel endgültig aus den Augen verloren, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Wenn wir kein Ziel vor Augen haben, wenn eigentlich jeder macht, was er will in unserer Gemeinde, dann blockieren wir uns eigentlich selber und unsere ganzen Handlungen sind nicht zielstrebig. Wenn wir aber ein Ziel vor Augen haben, dann kann Gutes entstehen. Wenn wir eine Vision haben für die Menschen, die hierher kommen und die hier bleiben, dann kann was Gutes entstehen. Ich will zwei externe Beispiele einfach mal nennen. Für viele ist Willow Creek ein bekannter Name. Man kann darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist, aber sie hatten konsequent eine Vision verfolgt. Sie wollten immer Gemeinde für andere sein. Nie für sich selbst, immer Gemeinde für andere. Und alles, was sie gemacht haben, ihr ganzes Handeln, ihre ganzen Events, ihre ganzen Aktionen, die sie gemacht haben, ihre ganzen Kurse, waren immer für Menschen da, die nicht, hauptsächlich nicht in der Gemeinde sind. Sollten immer Externe angesprochen sein. Und da ist was Großes entstanden. Das ist vielleicht jetzt gerade ein bisschen weit weg. USA, Willow Creek, eine große Kirche mit mehreren tausend Leuten. Nehmen wir ein kleineres Beispiel aus Deutschland. Die FEG in Lübeck. Da ist mein Onkel und die sehen sich als Aussendergemeinde. Sie haben in den letzten Jahren gemerkt, sie wachsen nicht. Doch haben sie eine gleichbleibende und konstante Mitgliederzahl. Und das, obwohl immer wieder Menschen gehen. Es kommen anscheinend auch wieder Menschen nach. Also sie haben eine hohe Fluktuation in ihrer Gemeinde. Es kommen und gehen Menschen. Und dann haben sie gemerkt, okay, wir sind eine Aussendergemeinde. Wir senden Menschen in andere Gemeinden aus. Wir bilden jetzt Menschen aus, die in andere Gemeinden kompetent dann weiterarbeiten können. Das heißt, für sie, ihre Aufgabe sehen sie darin, dass Menschen ihre Gaben entdecken, dass sie begleitet werden und dass sie ausgebildet werden. Es ist nur eine kleine Gemeinde und sie sehen sich für andere Gemeinden, die vielleicht größer sind als eine Ausländergemeinde, wo vorher eine Ausbildung stattgefunden hat. Paulus hatte diese Vision. Menschen sollen das Evangelium hören und zum Glauben an Jesus Christus kommen. Die damaligen Griechen und Römer, die da gelebt haben, die haben sich bekehrt. Es waren vorher Heiden, so wie sie in der Bibel beschrieben werden. Und jetzt sind es Christen geworden. Sie hatten vorher Götter wie Artemis, Apollo, Zeus, Ares, Hermes und so weiter. Und alle diese haben sie angebetet. Und in Vers 9 freut sich Paulus wieder. Die Leute erzählen überall, wie ihr euch von den Götzen abgewandt und den lebendigen und wahren Gott zugewandt habt. Bekehrung ist Abkehr von den Götzen. Abkehr von dem, was vorher gewesen ist. Die Griechen hatten halt ihre ganzen verschiedenen Götter und nun haben sich diese neuen Christen zu Jahwe, also den einen Gott, zugewandt. Und das ist ein totaler Lebenswandel, den die dort gemacht haben. Und Paulus hat sich über diesen Lebenswandel sehr gefreut. Wann sprechen wir denn von Bekehrung? In der Vergangenheit habe ich oft erlebt, dass Menschen von Bekehrung gesprochen haben, aber keinen Lebenswandel gemeint haben, sondern eher nur eine sittliche oder moralische Veränderung. Das ist vielleicht nicht ganz falsch, aber es ist nicht der Kern der Bekehrung. Das Verhältnis zu Gott steht beim sittlichen und bei der moralischen Veränderung nicht im Vordergrund. Weil dort eigentlich verwechselt wird zwischen der Tatsünde oder den Sünden, Plural, und der Sünde. Weil Tatsünden meint immer das, was das Verhalten bzw. das, was man macht, angeht. Und das, was in Gottes Augen nicht gut ist. Die Sünde an sich beschreibt aber was anderes, und zwar das Verhältnis zu Gott. Sünde ist eine Verfälschung der Gottesbeziehung. Der Mensch kennt Gott nicht mehr. Und weil er Gott nicht mehr kennt, macht er sich etwas anderes zum Götzen. Er macht etwas anderes zum Absoluten. Das kann die Wissenschaft sein. Die Wissenschaft ist das, was absolut ist, das, was das Sagen hat, das, was das letzte Wort hat. Das kann aber auch sein, dass ich das selber bin. Ich habe das Sagen. Oder es sind Götter aus anderen Religionen. Aber es kann auch etwas Materielles sein. Geld zum Beispiel. Und das meint Sünde. Sünde, das Verhältnis zu Gott, ist gestört. Und die Bekehrung ist, dass dieses Verhältnis wieder in Ordnung gebracht wird. Es verändert sich. Das ist dieser Lebenswandel. Und darin liegt nämlich jetzt auch die Kraft, was im Thessalonicher Brief beschrieben wird, dass dieser Lebenswandel andere Menschen aufmerksam gemacht hat. Die Bekehrung ist sozusagen hat einfach Evangelisationscharakter. Die Vision unserer Gemeinde drückt aus, dass Menschen zum Glauben kommen sollen. Und so wie die Thessalonicher die Wirkung ihres Lebenswandels entdeckten und genutzt haben, so lasst auch uns die Kraft dieses Lebenswandels, den wir mal durchgemacht haben, also unsere Bekehrung, entdecken und nutzen, damit Menschen zu Gott finden können. Denn wenn wir Zeugnis geben, dann predigen wir auch Gott. Dann wird nämlich auch die Botschaft, das Evangelium, weitergegeben. Und der Bericht von den Thessalonichern soll uns nun ermutigen, was sich verändern kann, dass Menschen nämlich zum Glauben kommen. Die Thessalonicher haben eine Leidenschaft für das Evangelium entwickelt. Sie haben einen kompletten Lebenswandel gehabt. Das lag auch zum Teil daran, dass sie eine sehr, sehr große Hoffnung gehabt haben, dass Jesus in den nächsten Wochen wiederkommt. Sie waren in einer Zeit oder einer Generation, wo sie noch eine sehr starke Naherwartung hatten. Sie gehörten zu den ersten Christen auf dieser Welt. Und durch diese große Kraft, diese große Hoffnung, die sie hatten, hatten sie natürlich auch eine große Leidenschaft. Und das scheint alles so glatt gelaufen zu sein, wie im Bilderbuch. Und man überliest dann ganz oft, dass sie doch Schwierigkeiten hatten. In Vers 6 lesen wir, dass die Thessalonicher schwere Anfeindungen hatten. Sie hatten Hoffnung, obwohl Verfolgung da war. Sie mussten also doch noch irgendwas überwinden. Die Bibel macht kein Geheimnis darum, dass wenn Leute sich bekehren, Christen werden, dass es ihnen nicht gut gehen wird in der Gesellschaft. Denn die Leute fragen sich immer, was ist das für eine komische Botschaft, was die Christen haben? Sie denken, das ist irgendwie irrsinnig, töricht. Was gibt uns Hoffnung? Dass wir auch eine Leidenschaft haben. Der Blick auf die Wiederkunft Jesu, ja schon irgendwie, Aber wir sind nicht in dieser großen Naherwartung wie die Thessalonicher damals und konnten dadurch auch unsere, ja, unsere Schwierigkeiten, weil wir Christen sind, überwinden. Also ich finde immer, mir geht es so, wenn ich an die Wiederkunft Jesu denke, dann denke ich, ja, das ist cool, das ist gut, das ist schön. Aber wir warten schon seit über 2000 Jahren auf diese Wiederkunft. Also morgen erwarte ich sie nicht unbedingt. Wir gehen in unserem Alltag, dass dieser Gedanke kaum eine Rolle spielt. Wer denkt schon ununterbrochen daran, wenn er auf der Arbeit ist, dass Jesus gleich wiederkommt? Ich nicht. Es gibt trotzdem Schwierigkeiten, auch bei uns. Schwierigkeiten, weil wir Christen sind, weil Menschen uns ablehnen, weil sie sagen, okay, was bist du denn für einer? An was glaubst du denn? Das ist irgendwie komisch. In der Schule habe ich immer wieder erlebt, dass andere Christen gemobbt werden. Und so passiert es auch, dass irgendwelche Leute, mit denen wir vorher Kontakt hatten und wenn wir uns bekehrt haben, dass sie irgendwie nicht mehr gerne mit uns zu tun haben wollen. Und da kann ich es auch gut verstehen, dass Menschen Angst vor dem Outen haben. Angst vor den Reaktionen, Angst vor den Konsequenzen, Angst vor den Gedanken der anderen. Was denkt er jetzt über mich? Und da kann die Wiederkunft, wenn man darauf schaut, Jesus, ein kleiner Hoffnungsschimmer sein. Aber es gibt auch noch mehr. Wir erleben ja auch neben diesen Gedanken der Wiederkunft etwas mit Gott. Wir haben Erlebnisse, wir haben Erfahrungen und wir erleben auch mit anderen Menschen mit. Nicht umsonst haben wir immer wieder Zeugnisgottesdienste, wo andere Menschen berichten, was sie eigentlich erlebt haben mit Gott. Damit wir erbaut werden, damit wir Hoffnung gewinnen und damit wir merken, Gott ist immer noch am Wirken. Und das kann Leidenschaft entfachen in uns. Aber da ist immer noch diese große Angst vielleicht bei dem einen oder anderen. Und da ist es vielleicht auch manchmal hilfreich, den Fokus zu verschieben. Einfach mal so fragen, was würdest du denn tun, wenn du keine Angst hättest? Was würdest du als nächstes tun, wenn die Angst dich nicht blockieren würde? Sich einfach mal diese Frage stellen. Und wir werden merken, egal woran jetzt unsere Leidenschaft jetzt hängt, dass Menschen zum Glauben kommen werden, dass Gott handeln wird an uns und an anderen Menschen. Gott wird Veränderung schenken. Sich Vorbilder zu suchen ist also gut, um dort auch einfach Hoffnung zu gewinnen. Wir sehen einfach, was möglich ist, wenn wir auf die Thessalonicher damals gucken, wenn wir vielleicht aber auch auf andere Gemeinden in unserem Umfeld schauen. Und so können wir auch unsere eigenen Ängste überwinden und unsere Vision verfolgen, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie die Botschaft von Jesus Christus hören. Und da möchte ich euch jetzt auch ein bisschen herausfordern. Wir hatten das schon mal, so eine VIP-Karten. Ich habe die mitgebracht, ich habe die mal ausgegraben. Dort ist Platz für Namen von Freunden, für die man einfach nur betet. Damals war eigentlich der Sinn dafür, dass man in regelmäßigen Abständen für seine Freunde betet, dann sie einlädt zu einem Event. Wir haben jetzt kein unbedingt evangelistisches Event, aber wir werden im Oktober ein Konzert haben, Gospelkonzert. Wir haben auch unser Weihnachtsspiel wieder. Vielleicht denkt ihr da an eure Freunde und ladet sie erstmal einfach ein. Und die VIP-Karten sollen euch einfach dazu helfen, das im Sinn zu behalten. Ich werde nachher da vorne am Ausgang stehen und die in der Hand halten, und wer mir vorbeikommt, kriegt eine in die Hand gedrückt, und ihr könnt da einfach Namen eintragen, die euch aufs Herz gelegt worden sind. Und das alles im Sinne, dass Jesu Botschaft einfach weitergetragen wird. Diese frohe Botschaft, dass Gott eine Beziehung mit dem Menschen haben möchte. Er möchte mit dir eine Beziehung haben. Er möchte dein Leben verändern zum Guten. Und dazu seid eingeladen. Lasst uns dieses Evangelium verbreiten, damit Menschen zum Glauben kommen und den wahren Gott kennenlernen werden. Amen.